willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlová zu den aktuellen Nachrichten. Der tschechische Präsident Václav Klaus hat vor, die Vereinigten Staaten zu besuchen und will dort auch mit dem US-amerikanischen Präsidenten George Bush zusammentreffen. Dies sagte der Sprecher des Präsidenten der Nachrichtenagentur ČTK nach einem Treffen des Staatsoberhaupts mit dem US-amerikanischen Botschafter in Prag, Greg Stapleton. Also über den geplanten Besuch, der voraussichtlich Mitte Juni stattfinden wird, haben Klaus und Stapleton auch allgemein über die tschechisch-amerikanischen Beziehungen gesprochen. Diese sollen sich laut Pressemeldungen der letzten Wochen mit Klaus' Amtsantritt verschlechtert haben. Grund dafür waren unter anderem unterschiedliche Positionen im Irak-Konflikt. Wegen der Proteste der Piloten der tschechischen Fluggesellschaft Czech Airlines hatten am Donnerstag 24 von 76 Abflügen Verspätung. Durchschnittlich mussten die Fluggäste 22 Minuten länger warten. Der Sprecher der Fluglinie machte darauf aufmerksam, dass heute die Verspätungen wegen höherer Zahl von Flügen noch steigen könnten. Die Piloten haben zu diesen Maßnahmen gegriffen, um den Abschluss ihres Kollektivvertrags durchzusetzen. In Prag werden Feierlichkeiten im Rahmen des Europatages veranstaltet. Bei diesem Anlass stellen sich Staaten der Europäischen Union und die Kandidatenländer von ihrer nichtpolitischen Seite vor. Interessenten können sich über die EU-Länder informieren, sowie ihre kulinarischen Spezialitäten und Getränkekosten und an verschiedenen Spielen teilnehmen. Mehr als drei Viertel aller Wähler hätten am Referendum über den EU-Beitritt Tschechiens teilgenommen, wenn dieses im April stattgefunden hätte. Dies stellte das Meinungsforschungszentrum CVVM auf Basis einer Umfrage fest, die in der zweiten Aprilhälfte durchgeführt wurde. Demnach würden 70% für den Beitritt stimmen, dagegen wären 21%. Weiter teilt das Institut mit, dass sich die Zahl der Befürworter und Gegner des EU-Beitritts Tschechiens seit Anfang des Jahres nicht bedeutend geändert hat. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt zu nun Martina Schneiberkova.
Tagesecho.
5 Wochen vor dem Referendum über den EU-Beitritt wird in Prag der sogenannte Schumann-Tag begangen. Und am Montag beginnt das Internationale Musikfestival Prager Frühling. Dies sind die Hauptthemen unseres Tagesechos, in dem auch der regelmäßige Tschechisch-Kurs nicht fehlen wird. Im Anschluss daran bringen wir den Medienspiegel. In Prag wurden am Freitagvormittag die Feierlichkeiten zum sogenannten Schumann-Tag offiziell eröffnet, im Andenken an die gedankliche Geburtsstunde der Europäischen Union vor 53 Jahren. Gerald Schubert ist zu der Veranstaltung gegangen und meldete sich direkt vom Ort des Geschehens.
5 Wochen vor dem tschechischen EU-Referendum wurde in Prag nochmals eine große Veranstaltung zum Thema Europäische Union organisiert. Anlass ist der sogenannte Schumann-Tag, der stets am 9. Mai abgehalten wird. An diesem Tag hatte im Jahr 1950 der damalige französische Außenminister Robert Schumann seinen Plan einer westeuropäischen Montanunion vorgelegt, der später als Schumann-Plan in die europäische Geschichte einging. Die 2 Jahre später gegründete und auf diesem Plan basierende Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gilt als Keimzelle der EU. Die ersten Signatare waren Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten. Die dahinterstehende Idee war damals vor allem die, durch die organisatorische und wirtschaftliche Verzahnung der Schwerindustrie inner Staaten künftige Kriege in Europa zu verhindern. Dass die wichtigste Aufgabe der Europäischen Union auch heute noch die Sicherung des Friedens sei, das betonte auf einer Pressekonferenz, die am Vormittag im Informationszentrum der Europäischen Union in der Prager Innenstadt abgehalten wurde, einmal mehr der tschechische Premier Wladimír Špidla. Die EU sei für ihn das europäische Friedensprojekt und genau darin besteht für den Regierungschef auch das Hauptargument für einen Beitritt seines Landes. Der ebenfalls anwesende Chef der EU-Delegation in Tschechien, Ramiro Cibrian, verwies seinerseits auf die Bedeutung des EU-Referendums im Juni und forderte die Tschechen zu möglichst zahlreicher Teilnahme auf. Denn so Cibrian, es sei wichtig, eine solche Entscheidung auf möglichst breite demokratische Basis zu stellen. Ebenfalls am Vormittag wurde dann auf der Straße nach Schikobier, einer Fußgängerzone im Zentrum Prag, der offizielle Veranstaltungsreigen des diesjährigen Schumann-Tags eröffnet. Alle 15 EU-Mitgliedstaaten Und so wie alle 10 Kandidatenländer sind hier mit Ständen vertreten. Es gibt Informationsmaterialien, Musik, Tanz und nicht zuletzt natürlich auch Kulinarisches. Den nächsten Schumann-Tag übrigens hofft man hier dann bereits als EU-Land feiern zu können. Denn wenn sich die Tschechen beim Referendum für den Beitritt aussprechen, dann wird die Tschechische Republik am 9. Mai 2004 bereits genau 8 Tage lang Mitglied der Europäischen Union sein.
Passanten, die die Jindřišská Straße in Prag entlang liefen, nahmen ihn bis jetzt kaum wahr, den Heinrichsturm. Vernachlässigt, leer und seit Jahren allen neugierigen Blicken versperrt. Das hat sich nun geändert. Der Turm gibt seine Geheimnisse preis. Mehr darüber von unserer freien Mitarbeiterin Lucia Drahoňovská.
Die Volkstradition hat unzählige Symbole. Zu einem davon zählen Glocken, denen man Zauberkraft zusprach. Kleine Glöckchen hat man Tieren umgebunden oder als Glücksbringer über den Hauseingang gehängt. Große Glocken galten wiederum als schnelle Boten. Ihr Läuten begleitete den Menschen ein ganzes Leben lang, von der Wiege bis zum Grab. Die jüngere Geschichte war für viele Glocken jedoch unbarmherzig. Unzählige Glocken sind der Kriegsindustrie zum Opfer gefallen und jene, die wir durch ein Wunder verschont blieben, wurden von dem vorigen Regime zur Stille verurteilt. Ein besonderes Schicksal hatte die Turmglocke von Jindřišská věž, dem Heinrichsturm, in der Prager Neustadt. Sie ist nach Jahren, genauso wie der gotische Bau, aus ihrem langjährigen Schlaf erwacht. Und während der 6-stöckige Bau einen atemberaubenden Ausblick auf die Moldau-Stadt enthüllt, kann man seine altertümliche Glocke aus nächster Nähe betrachten. Denn sie wurde zur prächtigen Dominante eines ungewöhnlichen Turmrestaurants. Dass sie jetzt aus bautechnischen Gründen nicht mehr völlig erklingen kann, stört nicht einmal ihren wortwörtlichen Pflegevater, den bekanntesten tschechischen Glockengießer Petr Ludolf Manoušek. Denn auf diese Weise wurde eine der 10 ältesten Prager Turmglocken ihren jetzigen Zustand lange bewahren können. Nachdem Petr Ludolf Manoušek im vergangenen Sommer ein neues Herz für die größte tschechische Glocke der St. Veins Kathedrale, den Sigmund, gegossen hat, widmete er sich eben der Maria, wie die Glocke des Heinrichsturms heißt. Mehr über die Glocke vom Glockenexperten Manoušek selbst.
Die Glocke Maria wurde 1518 vom Meister Bartholomäus gegossen. Sie wiegt 723 Kilogramm. Um sie zu restaurieren, haben wir 2 Monate gebraucht. Dabei haben wir alle Glockenteile wie die Eichenholzgehänge neu hergestellt. Sämtliche Befestigungsteile wurden handgeschmiedet. Genauso das Glockenherz. Alles so, wie es sich gehört.
Peter Rudolf Manoušek kann in seinem Beruf auf eine 90-jährige Familientradition zurückblicken. Sein Großvater, Rudolf Manoušek, gründete bereits 1908 in Brünn eine eigene Glockengießerfabrik, wo er in an die 2000 Glocken herstellte. Die Geschichte der Glockengießermeister Manoušeks dokumentiert eine Ausstellung im 2. Stockwerk des Turms. Mit der Restaurierung der Maria ist für Peter Manoušek die Arbeit im Heinrichsturm längst nicht beendet. Zurzeit installiert er im obersten Stockwerk des Baus ein Glockenspiel mit 10 Glocken. Damit stehen dem Besucher des Heinrichturmes gleich 3 Genüsse auf einmal bevor. Ein völlig neuer Ausblick auf Prag, Gaumenfreundin im Turmrestaurant und nicht zuletzt himmlische Glockenläute.
An der Reihe ist jetzt der regelmäßige Tschechischkurs mit Katrin Bock und Margareta Maurova.
Im heutigen Sprachkurs wollen wir einen kurzen Blick auf die tschechische Geschichte werfen. Das allgemein gebräuchliche Wort für Geschichte im Tschechischen lautet
dějiny.
Abgeleitet wird das Wort
dějiny,
Geschichte, vom Wort
děj,
Handlung, da in der Geschichte
dějiny
in der Regel immer etwas passiert. Die tschechische Geschichte bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts wird, grob gesagt, in 2 Abschnitte unterteilt. In die Zeit
před Bělohorský,
vor dem Weißen Berg, und die Zeit
po Bělohorský,
nach dem Weißen Berg. In der Schlacht am Weißen Berg, die am 8. November 1620 stattfand, unterlagen die böhmischen protestantischen Stände den katholischen Habsburgern, was weitreichende Folgen für die Tschechen hatte. Die Zeit
Předbělohorský.
Vor dem Weißen Berg wird in der Regel als Blütezeit der tschechischen Kultur geschildert, die Zeit
Pobělohorský.
Nach dem Weißen Berg also wird hingegen oft auch als
Temno.
Dunkelheit bezeichnet. Während jener fast 300 Jahre wurde der Einfluss des Tschechischen zurückgedrängt. Doch am 28. Oktober 1918 konnten die Tschechen und Slowaken endlich wieder feiern, die
Československá republika,
Tschechoslowakische Republik, kurz
Československo,
Tschechoslowakei, entstand. Mit einiger Sentimentalität erinnert man sich heute an jene
První republika,
erste Republik, die nur 20 Jahre existierte. Dann kam
Mnichov,
München. Erwähnen Sie diesen deutschen Städtenamen
Mnichov
in Tschechien, so wird er von der älteren Generation augenblicklich mit der Münchner Konferenz im September 1938 verbunden. Am 15. März 1939 entstand das
Protektorat.
Protektorat. Das
Protektorat
bezeichneten damals viele Tschechen als
Protentokrat.
Wörtlich übersetzt heißt dieses kleine tschechische Wortspiel für dieses Mal
Protentokrat.
Im Mai 1945 kam schließlich die
Osvobození.
Befreiung. Der 8. Mai ist hierzulande der
Den Osvobození.
Der Tag der Befreiung. Doch die freie, demokratische Zeit wurde vom
Únor,
Februar, beendet. Ebenso wie
Mnichov,
München, für das Münchner Abkommen steht, ist der Begriff
Únor,
Februar, ein Synonym für die Machtergreifung der Kommunisten, die am 25. Februar 1948 erfolgte. Die Kommunisten nannten dieses Ereignis
Vítězný Únor,
siegreicher Februar, und nach diesem
Vítězný Únor,
siegreichem Februar, waren zahlreiche Straßen und Plätze benannt. Nach 20 Jahren kam ein weiterer bedeutender Monat.
Srpen 68.
August 68. Mit diesem
Srpen 68.
August 68 fand die hoffnungsvolle Reformzeit des
Pražské jaro.
Prager Frühlings.
Pražské jaro.
Ein Ende. Es folgte die Zeit der
Normalizace.
Normalisierung.
Normalizace.
Bis schließlich ein weiterer Monat für Schlagzeilen sorgte.
Listopad 89.
November 89.
Listopad 89.
Dieser brachte mit der
Sametová revoluce,
Samtenen Revolution,
Sametová revoluce,
das Ende des Kommunismus. Wie Sie sehen, mit Hilfe der Geschichte kann man gut Monatsnamen lernen.
Naslyšenou,
auf Wiederhören sagen
Markéta Maurová
und Katrin Bock.
Der Frühling herrscht und blüht in Prag bereits seit einigen Wochen. Doch der Prager Frühling wird erst am kommenden Montag, den 12. Mai, eröffnet. Worauf man sich im Rahmen der 58. Internationalen Musikfestspiele Prager Frühling freuen kann, darüber hat sich Markéta Maurová mit dem Dramaturgen des Festivals Antonín Macner unterhalten.
Pražské jaro jako vlastně velký pořadatel má jednu unikátní možnost, která je většinou.
Das Festival Prager Frühling hat als ein großer Veranstalter eine einzigartige Möglichkeit, die für andere Organisatoren des Konzertlebens hierzulande fast unmöglich ist, nämlich große Symphonieorchester hierher zu bringen, Orchester aus Übersee eingeschlossen. In diesem Jahr lernen wir bei uns zum ersten Mal die San Francisco Symphony, das heißt eines der Spitzenorchester aus den USA, kennen. Sein Konzert wird aus mehreren Gründen sehr attraktiv sein, weil an der Spitze des Orchesters sein Chefdirigent Michael Tilson Thomas kommt, der einer der größten Dirigentenstars weltweit ist. Und auch das Programm wird attraktiv sein, weil wir Thomas auch als Komponist und Verfasser eines Liederzyklus auf Basis von Gedichten von Emily Dickinson kennenlernen. Interessant ist auch, dass im Programm die dritte Symphonie von Aaron Copland erklingt, die ihre europäische Uraufführung auf dem zweiten Jahrgang des Prager Frühlings im Jahre 1947 unter der Leitung von Leonard Bernstein erlebte. Es spielte damals die Tschechische Philharmonie, und zwar in demselben Saal, in dem diesmal die San Francisco Symphony spielen wird.
Leonarda Bernsteina s Českou Philharmonií a v tom též sále, kde ji teď bude hrát San Francisco.
Im Programm des Festivals werden natürlich auch einige Jubiläen berücksichtigt, die dieses Jahr gleich an mehrere große Komponisten erinnern. So etwa an Hector Berlioz, Sergei Prokofiev, Richard Wagner und weitere Autoren, den Klassiker der tschechischen Musikmoderne Alois Haber eingeschlossen. Doch der Schwerpunkt des Festivals liegt diesmal in der Präsentation eines Instruments.
Dominantní prvek letošního festivalu je v jeho klavírní řadě. My jsme se snažili připravit.
Das dominante Element des diesjährigen Festivals liegt jedoch in seiner Klavierreihe. Wir haben uns bemüht, eine sehr repräsentative Auswahl von Spitzenklavierspielern zu treffen und gleichzeitig ihre Programme so zu konzipieren, dass sie ein Bild der Bedeutung anbieten, die das Klavier in der konzertanten Musikliteratur hat, und dass sie verschiedene Stilepochen vom Barock bis zur Gegenwart präsentieren, eingeschlossen das einzigartige Vierteltoninstrument, das die Firma August Förster gerade nach Instruktionen von Alois Haber gebaut hat.
Sie hatten einen Ausschnitt aus dem Klavierkonzert D-Moll von Johannes Brahms, gespielt von Ivan Moravec. Damit ist das Tagesecho beendet. Weiter geht es mit dem Medienspiegel.
Die Präsenz deutschsprachiger Verlage auf dem tschechischen Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt ist unschwer zu übersehen. Eine Tatsache, die sich der durchschnittliche Leser bei seiner Zeitungslektüre sicherlich nicht alltäglich bewusst macht, die aber hierzulande doch unterschwellig in den Köpfen präsent zu sein scheint. Hin und wieder jedenfalls, besonders in Zeiten angeheizter politischer Diskussionen über das tschechisch-deutsche Verhältnis, werden Stimmen laut, die den Zeitungen aus deutschsprachigen Verlagshäusern einseitige Berichterstattung bzw. Kommentierung vorwerfen und dies auf eine Einflussnahme der Verleger zurückführen. Wie sehen dies die Verlage selbst? Was sagen sie zu diesen Vorwürfen und welche Entwicklung beobachten Sie auf dem hiesigen Zeitungsmarkt und bei Ihren Lesern? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, wollen wir in dieser Sendung Vertreter aus drei deutschsprachigen Verlagen zu Wort kommen lassen. Am Mikrofon begrüßen Sie dazu recht herzlich
Martina Schneiberkova
und Gerald Schubert.
Drei von vier überregionalen Zeitungen sowie etliche Zeitschriften, Sport- und TV-Magazine. Mit anderen Worten, die maßgeblichen tschechischen Printmedien werden heute von deutschsprachigen Verlagen herausgegeben. Eine ähnliche Tendenz lässt sich im gesamten mittel- und osteuropäischen Raum verzeichnen. Was macht diese Region für Verleger eigentlich so attraktiv? Bodo Zapp, Chefredakteur der Westfalenpost und beauftragter Koordinator der Gesellschaft der WAZ Mediengruppe, die vor allem in Südosteuropa die unangefochtene Nummer 1 unter den Verlagshäusern ist.
Wissen Sie, es gibt nicht viele Zeiten, in denen sich wirklich was tut, in denen man sagt, da bin ich von Anfang an dabei, da entwickelt sich was Neues. Ich finde das ungeheuer aufregend, was hier ist. Und richtig spannend. Man kann es doch mit den Fingern greifen und spüren, wo sich was tut. Und so ist das jetzt in diesem ganzen Raum. Und wer da Zeitung nicht dabei ist, der muss sich fragen, warum er eigentlich Zeitung macht.
Auf dem tschechischen Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt sind vor allem die Passauer Neue Presse, die Rheinische Post und der Schweizer Ringier Verlag aktiv. Im Zeitschriftenbereich sind darüber hinaus Burda, Springer, Bertelsmann und Bauer hervorzuheben. Die auflagenstärkste Tageszeitung hierzulande, das Boulevardblatt Blesk, Pendant zum Schweizerischen Blick bzw. zur Deutschen Bildzeitung, wird vom Schweizer Ringier Verlag herausgegeben. Bedenken vor einer zu starken Dominanz ausländischer Verlage in Tschechien hat der Generalmanager von dessen tschechischem Tochterunternehmen Tomáš Böhm nicht. Im Gegenteil.
Moje motivace pracovat v takovémto vydavatelství, v takovéto firmě spočívá v tom, že já chci být.
Meine Motivation, in einem solchen Verlag zu arbeiten, ist die, dass ich bei Dingen zugegen sein möchte, die Sinn machen. Und die Anwesenheit ausländischer Verlage auf dem tschechischen Medienmarkt macht meiner Meinung nach Sinn. Und zwar deshalb, weil sie zur Verbreitung der Presse- und Meinungsfreiheit beiträgt.
Ringier ist seit 1990 in Tschechien tätig, beschäftigt gegenwärtig ausschließlich tschechische Mitarbeiter und verlegt mittlerweile 10 Zeitungen und Zeitschriften, allesamt im Boulevardsektor. Neben Blesk sind dies beispielsweise die Zeitschriften Reflex und ABC, drei TV-Zeitschriften sowie die Zeitung Sport. Aber nicht nur im Bereich der Printmedien, sondern auch im Internetsektor hat Ringier inzwischen ein festes Steinbein. Mit dem Betreiber eines der größten und beliebtesten Internetportale hierzulande, Seznam.cz, Gewissermaßen eine Art tschechisches Google hat sich Ringier für die Präsentation seiner Publikationen im Online-Bereich einen einflussreichen Vertreter an Land gezogen. An der Zielsetzung, die das Unternehmen damit auch in Zukunft verfolgt, gibt es wenig zu deuteln. Tomáš Böhm.
Ringier will erfolgreich sein, erfolgreich und fest etabliert und die Nummer 1 auf dem tschechischen Verlagsmarkt.
Den Vorwurf, dass die Verleger auch auf die inhaltliche Gestaltung der Zeitungen Einfluss nehmen, hält Böhm für gegenstandslos und erkennt darin ein gewisses Defizit des tschechischen Medienmarktes.
Na mediálním trhu v současné době nejvíce chybí.
Auf dem tschechischen Medienmarkt fehlt gegenwärtig am meisten eine gewisse Kultiviertheit, würde ich sagen. Hier überwiegt immer noch die Meinung, dass die Verleger den Inhalt der Zeitungen beeinflussen wollen und damit auch die politische Szene. Das muss ich eindeutig zurückweisen. Eingriff in die inhaltliche Gestaltung der Zeitungen seitens der Verleger gibt es hier nicht.
Ähnlich sieht es Roman Latuske, Pressesprecher der Gesellschaft Mafra, die für die rheinische Postgruppe die auflagenstärkste seriöse Tageszeitung Tschechiens, die Mladá Fronta Dnes, herausgibt.
Wir haben hier außer zwei Geschäftsführern nur tschechische Mitarbeiter. Auch ich spreche Tschechisch genauso wie Deutsch und werde gar nicht als ausländischer Mitarbeiter betrachtet. Die Vorwürfe, die man ab und zu von anderen bekommt, dass die deutschen Verlage hier die öffentliche Meinung einseitig beherrschen. Also das weisen wir rigoros zurück. Wir trennen redaktionelle Arbeit und Verlagsarbeit strikt auseinander.
Neben der Mladá Fronta Dnes gibt die Rheinische Post eine weitere überregionale seriöse Tageszeitung heraus, die Lidové Noviny. Auch bei den seriösen Zeitungen hierzulande lässt sich in letzter Zeit eine zunehmende Boulevardisierung beobachten. Mit Gewinnspielen und Ähnlichem versucht man die Auflagen zu steigern und auch die Schlagzeilen auf der Titelseite zeugen nicht selten von einer Tendenz zur Vereinfachung. Nach seiner Meinung zu dieser Entwicklung befragt, beruft sich Roman Latuske auf den Leserauftrag.
Wir sind der Auffassung, mehr Farbe im Produkt ist nicht gleich Boulevard. Wir machen intensive Leseumfragen und fragen auch unsere Leser, was möchten sie lesen, wo ist ihr Wissensdrang. Wir bekommen ganz oft die Antwort, heutzutage ist man eigentlich übersättigt von zu viel reiner Politik. Man möchte klar ganz strikte, seriöse Informationen in kurzer Form erhalten, aber man möchte auch sehr viele Serviceinformationen, man möchte ganz viel TV-Programm in der Tageszeitung haben, Wetterinformationen, regionale Informationen und die Zeitung muss auch unterhalten.
Diesem Leseauftrag fühlt sich die Rheinische Post ohne Einschränkungen verpflichtet.
Wir stehen auch voll dazu und sehen uns als die meistgelesenste seriöse Tageszeitung hier im Lande und das möchten wir auch weiterhin bleiben.
Apropos Leser, unterscheiden sich eigentlich die tschechischen Zeitungsleser von den Lesern in Westeuropa? Tomáš Böhm von der tschechischen Ringier-Tochter meint nein.
Die Leser in der Tschechischen Republik und in anderen Ländern wie der Schweiz sind gleich. Sie kaufen sehr gerne Boulevardzeitungen, haben aber mitunter Probleme, dies zuzugeben. Wenn sie fragen, was sie lesen, zählen sie ihnen drei andere Zeitungen auf und verschweigen den Blesk.
Einen entscheidenden Unterschied zwischen ost- und westeuropäischen Zeitungslesen verortet hingegen Bodo Zapp von der Watz-Gruppe.
Ja, es wird in Osteuropa noch mehr gelesen. Und eine größere Lesebereitschaft, da muss man ansetzen. Aber auch Vertriebswege sind da völlig anders. Ein Vertrieb, das morgens zum Frühstück per Bote die Zeitung ins Haus gesteckt wird, ist halt nicht überall gegeben. Also wir glauben schon, dass sich die bisherigen Auflagen schon noch ausweiten lassen. Wir sind optimistisch, dass im mitteleuropäischen, südosteuropäischen, osteuropäischen Raum Zeitungen wirklich eine gute Zukunft haben. Zumindest nicht schlechter als Werbung.
Bleibt zu hoffen, dass Bodo Zapp mit seiner Einschätzung der mitteleuropäischen Lesebereitschaft recht behält und der traditionelle Zeitungsleser in Tschechien nicht auch schon bald zur aussterbenden Spezies zählt. Und damit verabschieden sich für heute aus dem Studio
Martina Schneiberkova
und Gerald Schubert.
Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut.